Es ist wunderschönes Licht. Es ist absolut ein faszinierendes Licht. Alles ist Pastell. Wenn die Sonne dann wieder untergegangen ist und man Glück hat, sieht man Nordlichter.
Essen im Ohr. Menschen.
Ihr hört Essen im Ohr, den Podcast von Radio Essen, aus Essen, für Essen und mit Essenerinnen und Essenern. Wir sprechen mit Menschen, die etwas in der Stadt bewegen. Wir sprechen mit Menschen, die die Stadt bewegt hat oder mit solchen Personen, die die Stadt repräsentieren. Das tun wir seit kurzem abwechselnd in den Kategorien Gesundheit, Sport und Menschen. Und Anke Peterson, wo würdest du dich denn gerade bei den jetzt genannten Personen sehen?
Bei Menschen.
Und Menschen in Essen, aus Essen oder die Essen vielleicht repräsentieren?
Ich glaube, ursprünglich aus Essen und tief im Herzen Essenerin, aber ich repräsentiere Essen weit, weit weg von Essen.
Und zwar in Alaska, rund 7000 Kilometer entfernt, habe ich mal so ganz grob recherchiert. Ist das richtig?
Ja, das wird wohl so stimmen. Also Alaska stimmt auf jeden Fall, mittendrin in Alaska und es ist sehr, sehr weit weg.
Dann bin ich doch sehr gespannt auf die nächste Dreiviertelstunde. Dann möchte ich gerne von dir natürlich Dinge wissen, wie was hat dich überhaupt nach Alaska gezogen? Aus Essen, also. Und was vermisst du an Essen? Und wie dick müssen die Socken sein in so einem eisig kalten Winter da hinten in Alaska, wie ich es mir vorstelle? Ich bin Fabian Schulenkopf und ich freue mich auf deine Geschichten und Eindrücke.
Vielen Dank.
Ja, bevor wir da reingehen, möchte ich aber auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne einladen, uns ein Feedback zu geben. Wie gefällt euch der neue Aufbau von Essen im Ohr? Wen wollt ihr noch so hören? Was können wir besser machen? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare in eurer Podcast-App. Lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns ganz einfach direkt eine E-Mail an podcast@radioessen.de. Und sagt auch gerne euren Freundinnen Bescheid über das, was wir hier besprechen. Erzählt euren Kollegen von dieser Folge oder sagt euren Kindern, was wir hier für Geschichten erzählen von und mit Menschen wie den Bands 257ers, Banda Senderos oder Creator hier aus Essen. Es gibt eine Folge mit dem Feuerwehr oder dem Polizeichef. Wir haben gesprochen mit Menschen von Rot-Weiß Essen, mit einer Olympionikin, einer Tauchrekordlerin und vielen, vielen mehr. Schaut und hört gerne mal rein. Aber jetzt wird's doch jetzt auch Zeit für unseren heutigen Gast und ihn näher kennenzulernen. Und das machen wir seit der ersten Folge, Essen im Ohr, mit dem Steckbrief. Liebe Anke, ich gebe Kategorien vor und du füllst sie aus.
Okay.
Erster Punkt, vollständiger Name.
Anke Peterson.
Geborener
Hain.
Okay, sehr vollständig. Also verheiratet und Namen gewechselt.
Yes. Ja.
Oh, da ist schon die Sprachbarriere. Da kommen wir gleich auch noch zu. Geboren am?
16.04.1969.
In?
Essen.
Weißt du noch, welches Krankenhaus, welcher Stadtteil?
Ich bin im Uniklinikum geboren, das weiß ich.
Holsterhausen.
Ja, aber das nur, weil das Krankenhaus da steht. Ich bin aus Delwig. Ich bin in Delwig aufgewachsen.
Ah, okay.
Tief verwurzelt.
Mhm. Aktuelle Berufsbezeichnung?
Also ich bin von meiner Ausbildung her Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und habe damit absolut gar nichts zu tun. Momentan würde ich einfach sagen, Mascher.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingsessen?
Sushi.
Dein größtes Laster oder größte Schwäche?
Ich bin sehr unorganisiert, bringe wenig zu Ende, habe ganz, ganz viele Ideen, die ich anfange, aber nicht zu Ende bringe, glaube ich, ist das Schwierigste für mich, ja.
Größte Stärke?
Ich bin ein sehr, sehr guter und verlässlicher Freund.
Zum Chaos muss ich aber direkt sagen, wir haben uns pünktlich hier verabredet.
Ich bin pünktlich, ja.
Wie spät ist denn das jetzt gerade bei dir? Hier in Essen ist es 21.19 Uhr.
Und wir sind 10 Stunden hinterher, hier ist es 11.19 Uhr am Morgen.
Das ist tatsächlich, das frage ich mich auch so oft, wo ist es früher, wo ist es später? Das heißt, bei dir kommt von diesem Tag erst noch die 21 Uhr.
Ja, genau. Also unser Tag hat gerade erst angefangen. Na ja gut, es ist mittendrin.
Mhm. Wie sieht denn so ein Tag aus in Alaska? So ein typischer Tag für dich.
Ein Tag für mich? Es ist unterschiedlich, ob es Winter oder Sommer ist, denn wir leben hier in Alaska im Landesinneren wirklich so die Extreme. Der Sommer ist hell, der Winter ist dunkel. Aber ich sag mal, da wir Schlittenhunde haben, ist mein typischer Tag um diese Hunde drumherum. Das heißt, ich stehe morgens auf, trinke einen Kaffee. Das muss sein, das geht gar nicht anders. Dann, bevor ich frühstücke, sind aber erstmal die ganzen Schlittenhunde dran. Denn da müssen die Zwinger sauber gemacht werden. Die Hunde brauchen Auslauf. Meistens nehme ich einen der Hunde mit und gehe mit denen auf eine Spaziergehrunde. Das hat den Vorteil, dass mein Mann dann nämlich den Zwinger sauber machen muss und ich den. Und ich habe eine Stunde Zeit, so um mir den Tag durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn wir nach Hause kommen oder wenn ich nach Hause komme mit dem Hund, beziehungsweise wir fertig sind mit Saubermachen und alle haben genug Auslauf gehabt, füttern wir die Hunde. Und dann sind so, na, anderthalb Stunden vergangen und wir kommen rein und dann haben wir Frühstück. Und das ist meistens erst so gegen 10:30, 11, weil wir halt vorher erstmal alle Hunde versorgen.
Guck mal, da ist dann haben wir Frühschicht schon vorbei. Die Morning
ja,
Show.
Die kriege ich nicht. Ich bin aber auch kein Morgenmensch, muss ich dazu sagen. Also wenn ich morgens um 6 Uhr anfangen würde, dann würde ich natürlich auch um 9 Uhr frühstücken können, aber wir fangen nicht um 6 Uhr an. Mhm. Dann haben wir kurze Zeit dafür zu besprechen, was wir machen, ob wir die Hunde trainieren, also sprich, ob wir auf einen Trainingslauf mit ihnen gehen oder ob wir sie einfach nur wieder spielen lassen. Wir haben noch 2 Haushunde, die kriegen dann zwischendurch ihren Spaziergang. Dann ist wieder Hundezeit. Wenn es so schneit wie gerade, ist zwischendurch noch Schneeschippen, Schneeräumen und sonst was angesagt. Wir nehmen, wenn es Wetter gut ist, wie gesagt, den Schlitten, spannen die Hunde an, gehen mit denen auf Trainingsrunde. Wir haben 2 Welpen, die kommen dann auch langsam auf eine Trainingsrunde. Wenn das nicht der Fall ist, haben sie wieder Freilaufzeit und ich nehme mir wieder einen zum Spazierengehen, wenn ich Glück habe. Dann ist es abends, dann machen wir Abendessen. Nach dem Abendessen werden wieder alle Hunde gefüttert. Nachdem alle Hunde gefüttert und auch wieder sauber gemacht worden sind, habe ich Zeit für ein bisschen Hausarbeit. Und dann haben wir so ungefähr eine Stunde am Abend Zeit, wo wir vielleicht gar nichts tun. Mhm. Und dann gehen wir ins Bett. Und dann fängt der ganze Kram wieder an und wir haben kein Wochenende.
Das klingt dann doch schon auch nach Alltag. Wenn ich sagen muss, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, Leben in Alaska, habe ich mir gedacht, viel Abenteuer. Aber lass uns darüber gerne noch mal ein bisschen sprechen. Aber wir haben seit kurzem, um unsere Gäste noch ein bisschen näher kennenzulernen, die Kategorie mit den Fragen aus dem Glas, die rutsche ich jetzt hier einmal bildlich über den Tisch und zeig sie dir jetzt hier in die Kamera, weil wir zeichnen remote auf. Du bist in Alaska, ich bin in Essen. Ja. Und deswegen, wir haben hier ein Glas. Ich schüttel mal. Da sind ein paar Zettelchen mit Fragen drin, die, ja, ich ziehe sie jetzt stellvertretend für dich. Ganz ja. Mir glauben, du siehst, ich ziehe sie wirklich zufällig. Und die gebe ich dir, indem ich sie dir vorlese.
Okay.
Wir fangen an mit der Frage, was ist das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
Das letzte Foto mit meinem Handy war heute Morgen, weil wir gerade hier in einem riesigen Schneesturm versinken und meine kleinste Hündin draußen im Schnee lag und ich sah nur noch den Kopf. Und das fand ich so lustig, das habe ich fotografiert.
Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz?
Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, am meisten stolz auf etwas, was mit Alaska gar nichts zu tun hat, sondern ich bin wirklich stolz auf meine dann irgendwann abgebrochene Karriere als Elektrotechniker. Das muss ich wirklich zugeben, ja. Also ich habe da mehr erreicht, als ich mir am Anfang meines Studiums und am Anfang meiner Karriere vorgestellt habe, dass ich das erreichen könnte. Und muss zugeben, dass ich da wirklich stolz drauf bin, ja. Mhm.
Spannender Punkt. Eine Frage ziehen wir noch. Das knüpft ja fast daran an. Welches Talent hättest du gerne?
Ui. Ich glaube, ich würde ganz gerne meine Gefühle und Ideen irgendwie künstlerisch ausdrucken können. Das fände ich ein ganz tolles Talent. Also sei es malen können oder komponieren können und dann eben das auf dem Klavier vortragen. Aber ich würde mich gerne künstlerisch ausdrücken können und das kann ich überhaupt nicht.
Hattest du mal Klavierunterricht?
Ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber ich bin total untalentiert und ich spiele auch nur für mich, wenn keiner zuhört, noch nicht mal mein Mann. Der muss also in seiner Garage sein und irgendwas bauen, dann setze ich mich ans Klavier und spiele. Und ich habe wahnsinnige Freude daran, aber es darf wirklich keiner hören.
Gut, dann danke für die Antworten auf die Fragen aus dem Glas. Die stopfe ich mal wieder rein. Und da möchte ich doch gerne anknüpfen. Du hast gesagt, du warst Elektrotechnikerin.
Ja.
Und wenn ich jetzt überlege, ich glaube, mein Vater wäre stolz, wenn er gesagt, also wenn ich jetzt als Elektrotechniker Großkarriere gemacht hätte. Du hast Karriere gemacht, hast die aber beendet und hast gesagt, darauf bin ich stolz. Warum?
Ich habe halt ganz normal Abi gemacht und Elektrotechnik studiert. Und ich hatte Elektrotechnik studiert aus nicht aus Gründen der Leidenschaft, sondern mehr aus Mangel an Alternativen, die ich gesehen habe. Ich bin Jahrgang 69, damals war es noch nicht so toll, dass man im Internet recherchieren könnte, was gibt es denn alles so für Möglichkeiten. Man musste wirklich auf das Arbeitsamt und Blätter zur Berufskunde, hieß das damals, vertrauen, dass die einem irgendwie sagen konnten, was man machen konnte. Und ich bin halt auf die Elektrotechnik gekommen, weil ich gerne wissen wollte, wie Antennen funktionieren und weil ich Mathematik so sehr mag. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, wusste ich nicht, ob ich da wirklich richtig bin und hatte aber mit meinem damaligen Arbeitgeber ein wahnsinniges Glück, dass ich mich in die Richtung entwickeln konnte, die für mich absolut passend war. Und ich dementsprechend, da es damals ein junges Unternehmen war, dementsprechend wirklich Karriere machen konnte und meine Karriere genießen konnte. Und dementsprechend auf diesen ersten Teil meines Lebens, denn so sehe ich das meistens, das ist so ein Teil meines Lebens und mein jetziger hat damit absolut überhaupt nichts zu tun. Und ich bin aber sehr froh darüber und ich bin da sehr stolz drauf, ja.
Würdest du sagen, das ist dann jetzt ein neuer Lebensabschnitt? Also du trauerst...
Absolut.
Und du trauerst dem Alten nicht hinterher?
Nein. Ich glaube, irgendwo war der schon immer seit Kind an in mir drin. Ich habe mich eigentlich... Als alle wussten, was sie vom Beruf werden wollten, wusste ich es nicht. Ich wollte immer Abenteurer werden, aber das gibt's natürlich nicht. Und irgendwann ist man alt genug zu verstehen, dass es diesen Beruf nicht gibt, Entdecker und Abenteurer. Aber ich bin halt ganz normal in einer nicht abenteuerlichen Familie irgendwo im Essener Norden aufgewachsen. Das heißt, da wird man erzogen, dass man einen vernünftigen Beruf braucht. Was auch klar ist, wo ich sehr froh drum bin. Habe das auch alles gemacht, habe das auch alles komplett konform gemacht, aber irgendwas in mir drin war dann nie wirklich happy mit, glaube ich. Also ich glaube, ich war ganz, ganz viel auf der Suche und dementsprechend sehe ich mein Leben jetzt hier als viel mehr passend für mich, aber auch als komplett anderes Leben. Also ich sehe es tatsächlich als, ich habe zwei Leben. Das eine war, bevor ich hier hingekommen bin oder bevor ich aus Deutschland weggekommen bin, denn es ist ja nicht meine erste Station außerhalb von Deutschland. Da haben wir in der Vorbereitung nicht drüber gesprochen. Und dann eben dieses Leben hier, es ist komplett anders, aber ich liebe beide. Ich bin froh, beide zu haben. Ich bin da wahnsinnig glücklich drüber, dass ich die Möglichkeit habe, zwei Leben in einem zu haben.
Das klingt ja nach drei Leben aber, ne? Eins in Essen, eins in Alaska und da war noch eins dazwischen?
Ach, das waren viele dazwischen.
Viele sogar?
Ich bin durch meinen Mann erst nach England gezogen, dann nach Maryland gezogen, dann nach Mississippi gezogen und von Mississippi sind wir nach Alaska gezogen und wir wussten, dass wir uns hier niederlassen wollen. Mhm. Also diese ganze Zeit dazwischen ist für mich so eine In-Between-Zeit, so eine, nicht Transformationszeit, aber irgendwie so eine Vorbereitungszeit. Wir wussten von Anfang an, dass wir irgendwann in Alaska landen werden, aber es gab zeitlich, beruflich einfach noch nicht die Möglichkeit. Das war so meine Abwartezeit, Vorbereitung und sowas alles und mental abkoppeln von Essen, denn das fiel mir wirklich gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. So sehr ich Alaska liebe, ist der Abschied mir nicht leicht gefallen. Ich bin doch sehr verbunden gewesen mit meinem Essener Norden.
Was eine schöne Liebeserklärung an diese Stadt. Und ich glaube und kann mir gut vorstellen, dass viele Essenerinnen und Essener, Zuhörer und Zuhörerinnen sich da jetzt gerade wiederfinden. Was vermisst du denn an Essen?
Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse hauptsächlich meine Freunde. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin lange genug weg. Und ich glaube, Essen hat sich gewandelt in der Zeit, in der ich weg bin, sodass ich jetzt nicht wirklich ganz konkret sagen kann, ach ja, ich vermisse genau dieses Café oder ich vermisse genau dieses Flair. Also ich bin kein Großstadtkind. Ich bin in der Großstadt aufgewachsen, aber ich bin eigentlich kein Großstadtkind in meinem Herzen. Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse, glaube ich, meine Spaziergänge entlang des Rhein-Herne-Kanals. Das hört sich jetzt echt doof an, oder?
Aber ich vermisse das, weil da total nachvollziehen. Ich mag den Kanal.
Ich habe als Kind gespielt und ich glaube, immer wenn ich nach Essen komme, besuche ich meine Freunde, die mein Elternhaus gekauft haben. Also ich komme wirklich tatsächlich immer noch in das Haus zurück, was mein Großvater gebaut hat und wo, in dem ich 39 Jahre gewohnt habe. Und ich komme wirklich genau in dieses Haus oder ins Nachbarhaus zurück. Und ich laufe dann so auf meinen Wegen entlang des Rhein-Herne-Kanals und schwelge so ein kleines bisschen in Erinnerungen und bin immer wieder fasziniert davon, wie ländlich man in Essen in der Stadt leben kann. Also ich komme an einem Bauernhof vorbei, ich komme eben an diesen Grünflächen vorbei, ich komme nach Oberhausen zum Gehölzgarten und ich bin jedes Mal erstaunt darüber, wie grün und wie ländlich eine Großstadt sein kann. Und ich glaube, das finde ich faszinierend, vermisse ich es. Ja, vermissen ist jetzt vielleicht zu viel, vermissen tue ich wirklich mehr Personen, Freunde, aber ich finde das sehr faszinierend und sehr schön an Essen. Mhm. Oder am Ruhrgebiet ganz allgemein, muss ich sagen.
Diese kleine Liebeserklärung, die muss ich jetzt mal ein bisschen sacken lassen. Vielen Dank. Und da wollte ich jetzt auch nicht drum herum. Weil eigentlich müssen wir ja erstmal da anfangen, wo dieses Abenteuer Alaska für dich begonnen hat. Wie bist du nach Alaska gekommen?
Ich bin 1996 das erste Mal nach Alaska gereist mit meinem damaligen Freund. Derjenige, der jetzt in meinem Haus wohnt, also der mein Haus gekauft hat mit seiner Familie. Wir sind nach Alaska gereist, weil es uns immer Richtung Norden gezogen hat. Oder mich hat es komplett immer Richtung Norden gezogen, seit ich kleines Kind bin, obwohl ich nie irgendwo in Schweden, Norwegen oder sonst was war. Vielleicht habe ich zu viel Astrid Lindgren-Geschichten im Fernsehen gesehen. Das kann gut sein. Mich hat es immer nach Norden gezogen. Wir haben 96 genug Geld gehabt, erstmalig einen guten Beruf gehabt und gesagt, komm, jetzt fahren wir statt nach Skandinavien zum Interrail oder zum Campen, fahren wir einmal nach Alaska. Und wir waren in Alaska und ich sehe uns am Flughafen sitzen und das Ganze zu verdauen quasi auf dem Rückflug und zu sagen, Mensch, das war so toll. Wer weiß, ob wir hier jemals wieder hinkommen. Und ich bin im nächsten Jahr oder wir sind im nächsten Jahr wieder hin und im nächsten Jahr und im nächsten Jahr. Also seit 96 bin ich mindestens einmal im Jahr dorthin geflogen und hatte immer Gründe, warum ich da wieder hin musste. Also Alaska war so für mich mein Fluchtort. Also immer wenn irgendetwas zu Hause war, was nicht schön war. Also der Anlasspunkt, warum ich 96 dahin bin, ist, dass bis 96 nicht so, also meine Mutter war gerade gestorben und ich war gerade erst in meinen 20ern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 50 war, meine Mutter war 80, sondern meine Mutter war, ich glaube, 59, als sie verstorben war. Und ich dachte, boah, ich muss jetzt hier raus. Mein Vater ist sehr schwer krank geworden. Gab viele, viele Todesfälle in der Familie, sehr, sehr gehäuft. Und Alaska war immer so für mich der Ort, dann von dem Moment an, wo ich hinkam und wo ich das Ganze alles vergessen konnte. Und ich habe immer so gesagt, ich habe einen Teil meiner Seele dort gelassen und ich muss da immer wieder hin, um mit diesem Teil der Seele vereint zu sein. Und so hat sich das entwickelt, dass ich eben auch Freunde und Bekannte in Alaska gefunden habe, sodass dann irgendwann nicht nur das Land mich dorthin gezogen hat, sondern eben auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und ich bin immer wieder hingekommen und dann gab es beruflich so ein bisschen ein Hiccup. Ich habe bei Nokia gearbeitet und Nokia wollte 2006 schon einmal zumachen und hat das 2005 verkündet, dass sie die Entwicklungsabteilung in Bochum schließen wollten. Und damals hat man dann das abdrehen können, indem man sagte, wir brauchen so und so viele Leute, die freiwillig gehen. Und ich hatte mich freiwillig gemeldet, ich gehe, ich nehme eine Abfindung und ich gehe. Das ist so nicht gekommen. Man hat mich gefragt zum Schluss, ob ich nicht doch da bleiben wollte. Und das habe ich dann ich habe also doch einen Rückzieher gemacht und bin doch geblieben, aber ich habe 3 Monate Urlaub ausgehandelt. Und die 3 Monate habe ich in Alaska verbracht, einen Winter. In diesem Winter habe ich meinen Mann kennengelernt. Und als Nokia dann 2 Jahre später komplett dicht gemacht hat, war das für mich ganz klar. Ich werde keinen neuen Job annehmen, wie die meisten anderen Entwickler. Die meisten von meinen Entwicklern sind dann nach RIM oder BlackBerry gegangen und später nach VW. Und ich bin nicht mitgegangen und ich bin mit meinem Mann in die USA gezogen und wir wussten, wir werden irgendwann in Alaska landen und so bin ich in Alaska gelandet.
Dann war dieser, ich sag mal, Rausschmiss deine große Chance und dein Sprungbrett quasi auch, oder?
Ich glaube, der Rausschmiss beziehungsweise diese Ankündigung, dass sie zumachen wollen, damals war ich Mitte 30, war so für mich der Tritt in den Hintern. Mhm. Das kann man ja hier sagen, ne? Wir sind ja quasi im Ruhrgebiet, da kann ich das so ausdrücken.
Ja, sicher.
Also es war so wirklich der Tritt in den Hintern, dass ich nochmal drüber nachdenke, was möchte ich eigentlich? Und ich wusste nicht, was ich möchte. Wie ich gesagt, ich fange alles an und habe so viele Ideen, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich die zu Ende bringe. Und habe da aber gedacht, Mensch, die wollen mir eine Abfindung zahlen, die mich lange über Wasser halten kann. Was, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also es war wirklich so der Kick in den Hintern, dass man nochmal drüber nachdenkt, dass das Leben, so wie man es jetzt führt, vielleicht doch nicht das ist, was zu mir passte.
Aber es scheint ja nicht so verkehrt gewesen zu sein. Immerhin bist du jetzt seit 10 Jahren da, ne?
Ja, es war das für mich wirklich der perfekte Schritt. Also ich bin jetzt wirklich an einem Ort und in einem Leben, der mir und meiner Persönlichkeit, glaube ich, gerechter wird als der Ingenieursjob, obwohl mir der wirklich Spaß gemacht hatte, muss ich wirklich sagen. Ich habe gerne dort gearbeitet. Gibt keinen besseren Arbeitgeber als damals Nokia.
Grüße gehen raus. Wie sieht denn jetzt der Ort aus, an dem du lebst? Du hast gerade schon angestoßen, es gibt gerade einen richtigen Schneesturm.
Ja, also momentan sind wir so auf der Kippe zwischen Winter und Sommer. Also Frühling gibt es hier ganz selten oder ganz kurz, nur so zwei Wochen. Wir sind momentan wirklich so genau auf der Kippe. Es ist heute und morgen wird es nochmal Schneesturm geben. Also draußen ist noch alles schwarz-weiß. Die Bäume, die wir hier haben, sind entweder Birken, die sind schwarz-weiß, oder es sind Fichten und die sind dunkelgrün und also quasi schwarz-weiß mit Schnee. Es ist noch alles schneebedeckt, das wird sich in den nächsten Wochen dann aber ändern, wenn es anfängt zu tauen. Es fängt jetzt also gerade die Zeit an, die nicht so schön ist. Um mich herum sind, wie schon gesagt, ganz viele Bäume, hauptsächlich Birken, Espen und Fichten. Ich schaue auf einen Hof mit Hundezwingern, wo meine Schlittenhunde sind und wir leben in einem kleinen, sehr verstreuten Ort. Ich sehe meine Nachbarn nicht, ich habe aber Nachbarn. Ich sehe sie aber nicht, sie sind alle hinter Bäumen. Unsere Grundstücke sind alle sehr, sehr groß und die nächsten Nachbarn sind halt durch Bäume ganz gut verdeckt. Mhm. Und in die nächste Stadt, die nächste größere Stadt ist Fairbanks und das sind so 50 Kilometer ungefähr. Also es ist nicht allzu weit weg. Als wir hier hingezogen sind, hat mein Mann noch in Fairbanks gearbeitet sonst und musste halt 3-mal die Woche nach Fairbanks reinfahren. Und da sind 50 Kilometer noch akzeptabel. Man muss natürlich auch bedenken, im Winter dauern 50 Kilometer relativ lange. Wir haben keine Autobahn. Es gibt nur eine Straße hier raus. Die ist nicht sonderlich gut. Wäre das nicht der Fall gewesen, würden wir weiter auswärts wohnen. Also mich würde es noch weiter wegziehen.
Wow. Also die 50 Kilometer, ist man da eine Stunde oder so unterwegs?
Na, 40 Minuten.
Okay, ja gut.
Das geht, also es geht. Es ist aber nichts dazwischen. Also wir haben einen ganz, ganz kleinen Laden hier. Die kaufen aber ihre Produkte in der Stadt und bringen sie dann hier in den Laden und verkaufen sie dann hier in diesem Laden. Also das ist wirklich so für den Notfall, wenn man wirklich absolut, die Milch vergessen hat oder ich, keine Ahnung, was ich bin da ganz selten, dass ich da wirklich irgendetwas brauche. Mhm.
So der Notversorger, wie das Bütchen hier am Sonntag.
Ja, genau. es ist wirklich so ein kleiner Tante-Emma-Laden oder so eine kleine Bude, genau, richtig.
Mhm. Und sonst, zum Discounter oder so, fährst du dann nach Fairbanks eine Dreiviertelstunde?
Zum richtigen Einkaufen, genau, fahre ich nach Fairbanks. Und in Fairbanks gibt es, was Lebensmittel angeht, gibt es alles. Was es nicht gibt in Fairbanks wäre zum Beispiel, es gibt kein Shopping Center. Also Mode zum Beispiel würde man jetzt hier nicht einkaufen gehen können, wirklich. Also es gibt vielleicht eine kleine Boutique und wenn einem nicht gefällt, was die hat, dann gibt's halt nichts. Es gibt viel Outdoor-Sachen, ne? Logischerweise. Mhm. Outdoor, Jagd und all so einen ganzen Kram. Also diese Sachen, die bekommt man natürlich. Aber alles weitere, so mal einen Shoppingbummel machen, das gibt's nicht. Das ist was ich tatsächlich nachhole, wenn ich Essen besuche. Also da es geht nicht, obwohl ich überhaupt kein Einkaufstyp bin. Also Einkaufen ist eigentlich nichts, was so in meine Freizeitbeschäftigung, was ich eigentlich wirklich vermisse. Aber wenn ich im Ruhrgebiet bin, dann muss zumindest einmal ins, wie man das heute heißt, ins Zentro damals, Neue Mitte, nee, so heißt es bestimmt nicht mehr.
Ja, Westfield, Zentro in Oberhausen. Oder Limbecker Platz hier in Essen, Allee Center in Altenessen. Ja, oder Limbecker Platz,
also irgendwo dorthin, in einem Café dort auch sitzen. Das gehört ja für mich auch dazu, irgendwo draußen in einem Café zu sitzen, Leute anzuschauen und eben ein bisschen shoppen, gar nicht mal des Kaufens, sondern des Bummelns wegen, weil es das hier nicht gibt, es sei denn, es sind Outdoor-Klamotten, was auch das Einzige eigentlich ist, was ich hier brauche.
Ich sag mal, so ein Ballkleid oder so braucht man da eh nicht, oder?
Nee, das ist übrigens ein gutes Thema, denn ich habe letztens in meinen Kleiderschrank, also hier sind das ja diese begehbaren Closets in den USA, geschaut. Und mein Mann, ich schweife ein ganz kleines bisschen ab, bevor wir hier hingezogen sind, mein Mann war in der US Air Force und er war Commander, als wir in Mississippi waren. Und da musste man auch als Frau repräsentieren. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Aber ich kam natürlich nicht drum rum. Ich wäre, aber das wäre natürlich nicht sonderlich, ich komme auf deutsche Worte, nicht supportive für meinen Mann gewesen. Also ich habe tatsächlich in meinem Kleiderschrank hier ein langes dunkelblaues Kleid hängen. Und ich habe auch tatsächlich verschiedene andere Cocktailkleider da hängen und ich habe High Heels. Und da musste ich so lachen, weil eigentlich könnte ich die alle verkaufen oder direkt wegwerfen. Weil wir haben so viele Straßen, allein schon unser Hof hier ist nicht befestigt. Das heißt, das ist Gravel, also das ist Schutt. Ja. Da kann man mit High Heels überhaupt laufen. Ich weiß überhaupt nicht, wofür ich diese Schuhe noch habe. Aber das ist alles noch so ein Relikt aus einer anderen Zeit.
Es ist wie manche Straßen hier in Essen mit den Schlaglöchern, aber.
Ja, genau, Mensch, das ist so unsere Straße hier, genau.
Bei euch ist es der Hof. Vermisst du das manchmal, so dieses Ausgehen? Also, wenn ich hier in Essen, da habe ich Clubs, ich habe Bars, ich habe Restaurants, ich kann auf Konzerte gehen, ich kann in die Philharmonie gehen, ich kann ins Theater gehen, Kino und so weiter. Klingt jetzt, als gäbe es sowas bei dir in dem Ort, in dem du in Alaska wohnst, nicht?
Also in einem kleinen Ort natürlich nicht, in Fairbanks sehr, sehr, sehr bedingt. Also ja, damit sprichst du übrigens einen guten Punkt an. Ich vermisse Konzerte. Also irgendwie so auf ein großes Konzert. Bleiben wir mal im Ruhrgebiet. Also irgendwie ein Grönemeyer-Konzert, sage ich jetzt einfach mal so. Also als Beispiel. Sowas vermisse ich, weil irgendwelche großen Gruppen, Künstler, Innenkünstler, die kommen natürlich nicht hierhin. Fairbanks hat aber eine Concert Association, die ab und zu Leute hier hinbringen. Also hier hatten wir letztens irgend so eine schottische Gruppe. Sowas probiere ich ein, zwei Mal im Jahr zu machen, dass man sich dort was rauspickt und sich was anschaut. Und es ist unheimlich schön zu sehen, wie bunt gemischt dann das Publikum ist. Wirklich von jungen Leuten bis wirklich richtig alten Leuten, die das feiern, weil es einfach so wenig von diesen Dingen gibt. Also Konzerten oder sowas. Und auf der einen Seite finde ich das super schön, auf der anderen Seite so ab und zu mal auf ein Coldplay-Konzert zu gehen oder sowas. Mensch, das fände ich schon nicht schlecht, ja. Was ich auch so ein bisschen vermisse, ist diese draußen Kneipenkultur. Also, dass man im Sommer irgendwo in einen Biergarten gehen kann, in eine Dampfe gehen kann und sich draußen hinsetzen oder am Zentro sich draußen irgendwo hinzusetzen und Leute anzuschauen, Bier trinken, mit Freunden irgendwo in der Kneipe treffen und irgendwie draußen, das vermisse ich auch, ja, das gebe ich zu. Wobei wir einen Biergarten haben, der im Winter offen ist.
Bei euch im Ort oder in Fairbanks?
In Fairbanks, alles ist in Fairbanks. Okay. Bei uns gibt es eigentlich gar nichts.
Ja.
Doch, Bei uns gibt es einen Pizzabus. Das ist jemand, der Take-out-Pizza macht und die stehen direkt im Wald. Also das ist im Prinzip die Touristenattraktion. Und es gibt einen Deutschen, der hier wohnt, wirklich in meinem Ort wohnt und der hat einen Foodtruck und ab und zu steht der hier an der Straße und verkauft deutsches Essen. Currywurst zum Beispiel.
Ey, nein, du hast in Alaska gibt's Currywurst?
Bei mir um die Ecke. Bei mir um die Ecke gibt es tatsächlich wirklich von einem Deutschen selbstgemachte deutsche Currywurst. Und die ist gut.
Ja, guck mal, dann hast du doch ein großes Stück Ruhrpott bei dir direkt vor der Haustür.
Ja, er macht aber keine Pommes dazu. Also nichts mit Pommes, Rot-Weiß und Currywurst. Also er hat keine Pommes. Ich glaube, er hat keine Heißluftfritteuse da drin, denke ich mal.
Okay, also da bricht jetzt für mich eine Welt zusammen.
Ja, genau. Das ist so, wie kann man, ne, oder?
Ja. Also zu Currywurst gehört doch Pommes und Pommes kann man eh nicht genug haben.
Ja, genau, da gehört Pommes zu, mit Mayo. Das kennen die Amerikaner so ja sowieso nicht. Mayo auf Pommes macht man ja hier nicht. Das ja auch total unverständlich, ich weiß. Aber ja, dass man Currywurst anbieten kann, dann kommt da, ich glaube, was macht er dazu? Ich glaube irgendwie einfach nur Brot, also irgendwelche Brötchen und sowas, aber keine Pommes. Und ich glaube wirklich, er hat einfach keine Fritteuse in seinem Anhänger. Ich muss ihn mal fragen.
Ja, ich hoffe, dass er diesen Podcast hört und dann mal drüber nachdenkt.
Ich werde Konrad mal fragen.
Konrad, wenn du dieses hörst, mach doch mal Pommes für Anke. aber auch das ist ja, sonntags nachmittags auf Couch liegen und einen Döner bestellen ist auch nicht, oder?
Nee. Genau, bestellen ist nicht. Auch hier meine Freunde in Deutschland, ich habe einen guten Freund noch aus Studienzeiten, der geht gar nicht mal einkaufen. Der macht alles über, wie immer das heißt, Picknick oder wie auch immer, was geliefert wird. Ich kenne das nicht. Bei mir liefert keiner. Also über Eats würde es hier geben. Ich glaube, in der Stadt würde es sowas sogar noch geben. Mhm. Aber hier draußen, nee. Mm-mm.
Aber Paketdienste kommen schon an, dass du online was bestellen kannst?
Ja, aber Amazon Prime ist nicht mit nächster Tag. Also vielleicht, wenn du Glück hast, nächste Woche.
Ja. Jetzt haben wir so viel übers Vermissen, also über das, was die große Stadt Essen hat, aber dein kleiner Ort in Alaska nicht hat. Trotzdem machst du die ganze Zeit auf mich den Eindruck, als wärst du total happy, glücklich, zufrieden da. Was macht dich da so glücklich?
Mich macht glücklich, dass ich viel Natur um mich drumherum habe. Viel Ruhe um mich drum habe, wenig Menschen. Wie gesagt, ab und zu ist schön, aber auf Dauer habe ich lieber keine Menschen um mich rum. Dass ich leben kann, wie ich möchte. Ich habe ein großes Grundstück. Wenn ich mir mein Grundstück hier angucke, da könnte man wahrscheinlich eine kleine Reihenhaussiedlung drauf bauen. In Essen aus Platzmangel. Dass ich meine Hunde halten kann, ohne dass sich irgendeiner beschwert, dass die morgens, mittags, abends bellen, heulen oder sonst was. Mich macht glücklich, dass ich ab und zu einen Elch im Garten habe. Mich macht nicht glücklich, wenn der Elch dann meine Kohlköpfe frisst. Aber im Prinzip dieses näher an der Natur sein und die Extreme machen mich sehr glücklich, die kommen mir sehr entgegen. Dieses extrem dunkel und kalt im Winter und das extrem hell und warm im Sommer. Ich glaube, ich kann einfach ein Leben leben, was ich als Kind unbewusst mir herbeigespielt habe. Ich habe als Kind schon immer gespielt, ich habe mich irgendwo verirrt und muss mich jetzt irgendwo durch den Wald durchschlagen und ich muss jagen und ich muss angeln und probieren, mir eine Höhle zu bauen und probieren, Feuer zu machen. Das fand ich als Kind schon immer irgendwie faszinierend und habe das gespielt und ich habe so manchmal das Gefühl, ich lebe jetzt in meiner kindlichen Fantasiewelt, aber es ist Realität geworden. Und ich glaube, das können nicht viele von sich sagen und es ist ein wahnsinniges Glück.
Hast du im wahrsten Sinne einen Kindheitstraum umgesetzt und wahrgemacht?
Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja, aber ich glaube, mir war das noch nicht mal so bewusst. Das ist mir so im Nachhinein, wenn ich so darüber reflektiere, was ich als Kind gerne gespielt habe. Und was so meine Highlights als Kind waren, dass das einfach so unheimlich nah dran ist an dem, was wir hier leben können. Das ist wirklich, ich kann mich dann einfach nur sehr, sehr glücklich schätzen, dass das so gekommen ist, wie es ist.
Ich sehe gerade ein großes Leuchten in deinen Augen. Das habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade nicht vor Augen. Tut mir leid, aber wow, das kann ich durch eure Kopfhörer jetzt mal aus Alaska nach Essen ja. weitergeben. Und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Das, wow, finde ich ziemlich bewegend gerade. Wenn ich ja. an Alaska denke, denke ich als erstes an Schnee, Eis, ja, Weite und Kälte. Wie sind denn, ja. du hast ja gerade schon von den Extremen gesprochen, von, ja, von auch Sommer, aber natürlich auch von krassen Wintern. Jetzt, wir zeichnen Anfang April auf. Wie ist so ein Winter bei euch?
Der Winter ist nicht mehr so krass, wie es mal war. Also wir merken leider eine Erderwärmung und einen Klimawandel extrem hier. Aber ich sag mal so, unser typischer Winter fängt an, dass es ab September anfängt, zumindest mit Nachtfrösten. Irgendwann im Oktober kommt der erste Schnee, der liegen bleibt. Also vorher kann es schon mal schneien, der taut dann aber wieder. Aber so im Oktober kommt der erste Schnee, der liegen bleibt. Und von da an ist für ein halbes Jahr die Welt schwarz-weiß. Die Temperaturen können alles sein von, ich sag mal so, normal wären vielleicht so minus 10 Grad, was warm ist. Und es kann runter bis minus 50 gehen im letzten, also nicht jetzt in diesem vergangenen Winter, in dem Winter davor haben wir 2 Wochen ununterbrochen kälter als minus 40 Grad gehabt. Das war nicht mehr spaßig. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich muss dazu sagen, ich habe genau in den 2 Wochen Besuch aus Deutschland gehabt. Die haben also wirklich wenig Aktivitäten haben können.
Die haben ja volle Breitseite dann gekriegt, ne?
Ja, also es war wirklich absolut schlechtes Timing. Es kam, als sie ankamen, wurde es kalt und als sie wegfuhren, wurde es wieder wärmer.
Du sagst wenig Aktivitäten. Also kann man dann, ich sag mal, zum Beispiel nicht mal Auto fahren, weil die Karre nicht startet? Wie schränkt einen das Leben da ein?
Das Leben ist insofern eingeschränkt, dass man erstmal mehrere Kilogramm Kleidung mit sich rumträgt. Und tatsächlich, also wirklich viele Kilogramm. Also das Anziehen dauert lange im Morgen. Die Autos starten. Mein Auto steht am Haus in einer beheizten Garage. Und wenn man draußen parkt, sind die Autos alle eingestöpselt, sodass dass das Öl vorgeheizt, das Hydraulik Öl vorgeheizt ist, dass die Batterie hat so eine Heizdecke drüber, sodass die Batterie startet. Aber man fährt bei wirklich, also wenn es wirklich minus 40 Grad ist, nicht weit. Denn wenn man liegen bleibt und das Auto nicht mehr läuft, erfriert man sehr, sehr schnell. Also es kann wirklich lebensgefährlich werden, sehr schnell. Und im letzten Jahr sind tatsächlich 2 Einheimische, nicht Touristen, Einheimische gestorben in ihrem Auto, weil das Auto auf dem Weg nach Hause liegen geblieben ist. Das kann sehr, sehr schnell passieren. Man kann natürlich draußen sein für kurze Zeit, total eingepackt, aber das Atmen tut weh bei minus 40 Grad, wenn man einatmet. Man merkt es tatsächlich in der Lunge, dass das Atmen weh tut, dass die Luft wird nicht genug vorgeheizt, bevor sie in der Lunge ankommt. Ja. Die Hände frieren ein. Man kann Motorschlitten fahren, ist zum Beispiel etwas, was die eigentlich gerne machen wollten. Wir haben es dann bei minus 30 Grad, als es ein Tag im minus 30 Grad war, sind wir für 20 Minuten Motorschlitten gefahren.
Ist schon ein bisschen wärmer,
so kalt, ne? Und die Brille und das Visier ist eingefroren. Also da geht einfach nicht viel. Bei minus 40 fängt an, alles brüchig zu werden. Also Plastik am Auto wird brüchig. Man muss unheimlich aufpassen, vieles Material, was man so aus Deutschland kennt, ist nicht machbar. Und man muss aufpassen, unser Wasser kommt zum Beispiel aus einer, also wir haben eine eigene Quelle, das wird das Wasser hochgepumpt, also wir gehen nicht raus an den Brunnen, ne? aber da ist eine Pumpe drin und dann kommt das Wasser in die Quelle, ins Haus. Diese Leitungen können natürlich einfrieren, das heißt, man muss aufpassen, dass man das einstöpselt. Die Dinger sind nämlich auch elektrisch beheizt, wir brauchen unheimlich viel Energie im Winter, das muss man wirklich zugeben. Und es ist dunkel dazu. Ja, also mit 40 Grad sitzt man meistens im Haus und oder versorgt Hunde, weil die sind natürlich auch bei minus 40 Grad, wollen sie versorgt und auch ein wenig bespaßt werden.
Und die brauchen doch auch ihren Auslauf, oder?
Genau, und die brauchen, also wir sind bei minus 40 Grad nicht mit ihnen am Schlitten unterwegs gewesen. Da gebe ich zu, da bin ich zu Weichei für. Also da frieren mir die Hände ein. Aber sie haben jeden Tag mindestens zweimal am Tag Freilauf, ja.
Aber jetzt.
Ja, das ist so, das ja. ist so der typische Winter. Und dann, der Winter ist halt dunkel. Wir haben im Dezember, die Sonne steht für 3 Stunden 40 Minuten über dem Horizont, aber nur 2 Grad über dem Horizont. Also sie kommt nicht. Also sie guckt wirklich nur gerade so eben drüber hinweg. Das heißt, wenn es hell ist, ist es kontinuierlich entweder Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Es ist wunderschönes Licht. Es ist absolut ein faszinierendes Licht. Alles ist Pastell. Wenn die Sonne dann wieder untergegangen ist und man Glück hat, sieht man Nordlichter. Mhm. Das ist auch einfach nur super faszinierend. Die Dunkelheit macht auch irgendwie was mit dem eigenen Biorhythmus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Man freut sich danach wieder, wenn es hell ist. Also momentan haben wir mittlerweile, ich glaube, fast 14 Stunden die Sonne am Himmel. Das geht, also wir gehen von einem Extrem zum anderen und ich sag mal, in 4 Wochen wird es nicht mehr dunkel.
Und dann schläft man mit so einer Schlafmaske auf oder wie macht man das dann?
Ich mache einfach die Augen zu.
Ach so, na ja, gut.
Das klingt also ich so brauche einfach. Schlafmaske nicht.
Bitte?
Also ich brauche keine Schlafmaske. Aber ja, also diese Extreme. Und wie gesagt, im Winter können wir minus 40 Grad haben. Und auch in diesem Winter hatten wir zwar viele Tage, wo es viel zu warm war, aber wir hatten auch einige Zeit, wo es wieder minus 40 Grad war. Und im Sommer ist es nicht, wird es nicht dunkel. Alles ist grün. Ich glaube, Besucher, die hier hinkommen, fällt zuerst auf, wie unendlich grün alles ist. Und die Sonne scheint fast 24 Stunden und wenn sie nicht scheint, dann hat man immer noch dieses Zwielicht, wenn sie untergegangen ist. Und es kann wirklich auch über 30 Grad warm werden. Also zumindest hier im Landesinneren. Das sieht in Anchorage anders aus. In Anchorage, also weiter im Süden, sind die Winter etwas milder und die Sommer etwas kühler. Aber hier leben wir wirklich von einem ins andere Extrem und ich liebe das. Also diese Extreme, so wie ich sagte, ich hatte 2 Leben, so habe ich hier ist dieses Jahr in 2 Extreme geteilt. Und vielleicht ist genau das, was mich so unheimlich fasziniert.
Also eigentlich solltest du, du bist ja quasi schon Botschafterin von Alaska. Klingt ja gerade so, wie du die Begeisterung rüberbringst. Und jetzt sagst du auch noch, dass es so grün ist, was du auch gerade schon gesagt hast. Auch das Grüne liebst du ja an Essen und am Ruhrgebiet. Und ja. Was würdest du jemandem sagen, der diesen Podcast hört? Und dich anruft oder dir eine Nachricht schreibt und sagt, ey Anke, ich glaube, ich möchte auch nach Alaska.
Ich würde auf jeden Fall sagen, sei darauf vorbereitet, dass dich das Alaska-Virus befällt und du diesen Staat nicht mehr aus deinem Kopf rauskriegst und das dein komplettes Leben verändern könnte.
Das wäre schon fast ein wunderschönes Schlusswort, aber wir kommen tatsächlich auch so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke dir für diese Einblicke in.
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen so meine Begeisterung rüberbringen. Wir haben für eine gewisse Zeit ein Bed and Breakfast hier gehabt und ich glaube, das Schönste an diesem Bed and Breakfast war, dass ich Leuten auf eine sehr, sehr persönliche Weise morgens beim Frühstück, wenn ich ihnen das Frühstück gemacht hatte, probiert habe herauszufinden, was wollen diese Leute erleben und eine persönliche Challenge war es für sie, Alaska zu dem schönsten Ort zu machen, wo sie jemals hingereist sind, weil ich diese Begeisterung gerne rüberbringen wollte. Und deswegen freut es mich, dass du sagst, du kannst meine Begeisterung hören und ich könnte eine Botschafterin für Alaska sein.
Auf jeden Fall. Also so ist mein Eindruck. Aber mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die sagen, boah, eine Dreiviertelstunde bis zum nächsten Ort zu fahren, wäre mir zu weit. Naja gut, die Menschen aus Vogelheim denken gerade auch, ach, wir sind hier gerade auch so schlecht aufgestellt, weil ich weiß nicht, inwiefern du das Geschehen hier in Essen verfolgst.
Klar.
Machst du das ein bisschen, zum Beispiel über Radio
ja,
Essen?
Ja, ich mach das. Ja, genau. Ich höre sowohl Radio manchmal, wenn ich Zeit dafür habe. Der Zeitunterschied ist halt immer so ein bisschen blöde, ne? Und mein Tag ist sehr, sehr ausgefüllt, aber ich verfolge alle lokalen Nachrichten immer noch.
Ja, also so ganz loslassen kannst du doch noch nicht.
Nein, das tue ich auch nicht.
Und wie häufig kommst du noch wieder nach Essen? Hast du da so eine Regelmäßigkeit, immer über Weihnachten oder so?
Nee, nicht über Weihnachten erstaunlicherweise, weil Weihnachten lebe ich hier wirklich im besten Weihnachts-Winter-Wonderland. Das möchte ich nicht verlassen. Also da fahre ich nirgendwo hin. Das gibt's nirgends. Also da könnte ich jetzt noch lange drüber reden. Unsere Weihnachtstradition, irgendwo in den Wald zu fahren, einen Baum zu fällen, der furchtbar aussieht, weil das ja bei uns wächst nicht diese schöne Nordmanntanne. Aber diesen Baum sich selber irgendwo zu fällen, und es ist keine Baumfarm oder Baumschule, diesen Baum aufzustellen, Nordlichter zu Silvester zu haben, dann den Weihnachtsbaum wieder rauszuschmeißen. Wir holen den immer zur Wintersonnenwende am 21. und wir verbrennen den immer zur Sommersonnenwende. Also der Tannenbaum liegt noch im Garten, der wird zur Sommersonnenwende, 21. Juni wird er verbrannt. Also ich war dann nach der Pandemie wieder in Essen, meine Freunde besuche, mein neues Patenkind kennenzulernen. Im letzten Jahr hat es mich nicht nach Essen verschlagen. In diesem Sommer werde ich wieder in Essen sein, weil eine Hochzeit ist. Mittlerweile, muss ich zugeben, ist es etwas weniger regelmäßig, sondern hauptsächlich, wenn irgendwelche besonderen Anlässe sind. Hochzeiten, Taufen, Konfirmation oder sowas. Es ist wahnsinnig teuer und wir müssen so ein ganz kleines bisschen, Hunde kosten viel Geld, sage ich jetzt mal so.
Und wenn du hier bist, gibt es einen Spaziergang am Rhein-Herne-Kanal und eine Pommes mit Ketchup und Mayo.
Die Pommes wahrscheinlich nicht, gebe ich zu. Es gibt Haselnusseis und Matthias Brötchen. Das hört sich jetzt eher nach Nordsee an, ne, oder?
Schon, ja.
Ja.
Aber ein Matthias Brötchen gibt es dann hier irgendwo auf dem Markt oder so?
Ja, genau. Auf dem Markt in Borbeck, ein Matthias Brötchen, das ist so Kindheit für mich. Ich habe schon als Kind lieber das Matthias Brötchen als die Bratwurst gehabt. Sorry. Also das Matthias Brötchen gibt es, aber es gibt definitiv den Spaziergang am Rhein-Herne-Kanal. Absolut, ja, ganz genau.
Dann wünsche ich dir, wenn du wieder hier bist, jetzt schon einen guten Appetit beim Matthias Brötchen auf dem Borbecker Markt. Anke Petersen, du bist nach Alaska ausgewandert vor mehr als 10 Jahren aus Essen-Delwig und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Einblicke in dein Leben rund 7000 Kilometer entfernt von Essen. Ich bin Fabian Schulenkopf. Ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei gewesen sein, fürs Zuhören, fürs gerne auch weitersagen. Natürlich, wie immer, empfehle ich euch auch unsere anderen Radio Essen Podcasts. Den Redebedarf 2.0, den Wochenrückblick, den es jeden Freitag gibt und natürlich den Tag in 5 Minuten. Da gibt's die Nachrichten des Tages jeden Abend frisch für euch zusammengefasst. Wäre natürlich auch was für dich, liebe Anke, in Alaska. Da hättest du eine kompakte Zusammenfassung einmal aus den Nachrichten aus Essen.
Ich glaube, da werde ich mal reinhören.
Jetzt hast du auch noch dafür Werbung gemacht. Dafür danke ich dir. Und vielen Dank nochmal für dieses spannende Gespräch. Und die letzten Worte, die gehören traditionell unserem Gast und die gebe ich hiermit ab.
Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich hier dabei sein durfte und meine Geschichte ein bisschen erzählen konnte. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Alaska zu kommen, wenn es Natur und Tiere und wunderschöne Sommer und wunderschöne Winter sein sollen. Ansonsten ja, danke und ganz, ganz liebe Grüße nach Essen.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu, überall da, wo es Podcasts gibt.